Domradio, Freitag heißt Büchertag und Bücherexpertentag. Ich habe sie als Kind total gerne gelesen, die Krimis von Agatha Christie. So wird sie nämlich richtig ausgesprochen, das klären wir gleich noch. In denen die immer etwas schrullige wirkende, einige Romane spielen ja mit kombinierende Miss Marple immer den Täter irgendwann überführt hat. Im Krimi Die drei Tage Mordgesellschaft von Colleen Cambridge ist eine Haushälterin, aber die pfiffige Ermittlerin bei einem Mord, der auf dem Anwesen von Agatha Christie verübt wird. Unsere Literaturexpertin Margarete von Schwarzkopf hat den Roman gelesen und erstmal klären wir, tatsächlich wird die gute Agatha genauso ausgesprochen und nicht, wie wir Deutsche immer gesagt haben, Agatha.
Ja, Agatha ist natürlich ein eingedeutschtes Agatha. Also die Engländer würden nie Agatha sagen, weil das ist einfach, im Englischen gibt's den Namen nicht. Die heißt Agatha. Das TH wird ja auch wie Z gesprochen und nicht wie T wie im Deutschen. Ich weiß, ist in Deutschland eingebürgert. Ich widerspreche dem auch nicht. Aber wie gesagt, ich bin aufgewachsen mit den Büchern von Agatha Christie und nicht von Agatha Christie, weil meine Mutter mir die sehr früh in die Hand gedrückt hat, damit ich mein Englisch perfektioniere, sozusagen.
Ja, wir lernen hier im Domradio immer gerne dazu. Ab heute, alle Millionen Hörerinnen und Hörer sagen nur noch Agatha. Dank dir.
Ja.
Reden wir mal über das Buch. Wer feiert denn da auf dem Anwesen von Agatha Christie?
Ja, das ist eine wundersame Geschichte. Es ist natürlich eine wunderironische Darstellung der Romane dieser großen Autorin, die selber mal wieder in einem neuen Buch schreibt. Und als ihre Haushälterin Phyllida Bright in der Bibliothek, auch ein Zitat nach den Romanen ihrer Hausherrin, eine Leiche findet, da sagt die gute Autorin, ich kann keine Fälle lösen, ich kann nur drüber schreiben, ich kann auch gar kein Blut sehen, also macht ihr das mal. Und die Haushälterin Phyllida Bright überlegt, dass sie jetzt herausfinden will, mithilfe natürlich eines Kommissars, wer einen Mann erschossen hat, der in der Bibliothek liegt oder nicht mehr zu sehr, nicht erschossen, sondern ansonsten gemeuchelt hat mit einem Füllfederhalter. Man bedenke das, auch dies sehr ironisch, also mit einer schriftstellerischen Tatwaffe wurde dieser arme Mann erdolcht. Und es stellt sich heraus, das war ein Journalist, der gar nicht der Journalist war, der vorgab zu sein. Also es fängt schon gleich sehr komplex an.
Und die Haushälterin wird zu Hercule Poirot. Das ist ihr großes Vorbild.
Das ist ihr großes Vorbild. Sie liebt die Romane von Agatha Christie. Sie liest die alle, sie kennt die alle. Und sie will jetzt nicht Miss Marple sein, sondern Hercule Poirot, der noch älter ist als Miss Marple. Und das Ganze spielt auf einem fiktiven Anwesen des Ehepaars Christie. Das ist nämlich ihr Mann Max, der ein berühmter Archäologe war, den sie auch bei einer Grabung kennengelernt hat und dessen Grabungsarbeiten auch Vorbild waren für einen ihrer großen Romane. Und da spielt das Ganze, ist eine Festgesellschaft da. Die wollen mehrere Tage ein gemütliches Wochenende feierlich verbringen. 8 Leute sind es. Ja, und dann eben diese Leiche, ein Mann, der ja aus dem Nichts gekommen ist und dann liegt er tot in der Bibliothek. Und jetzt fragt man sich, wer ist dieser Mann wirklich? Warum ist er umgebracht worden? Was wollte er wirklich in diesem Haus? Wollte er ein Interview mit der Autorin machen oder sich einschleichen, weil er andere dunkle Absichten hatte?
Ich gehe davon aus, dass ganz zum Schluss die Haushälterin Phyllida das Ganze löst. Aber das verraten wir natürlich jetzt nicht, wie es ausgeht. Aber was macht diesen Krimi denn für dich so lesenswert und auch unterhaltsam? Es klingt ja nach eher so einer lustigen Krimi-Geschichte.
Naja, ich finde ja auch, die Bücher von Agatha Christie sind ja nicht die Gruselgeschichten, weil sie schreibt wunderbare Bücher. Ich kann die immer wieder lesen, weil ich jedes Mal vergesse, wer ist der Mörder. Hier ist es auch so, das ist eine richtige Schnitzeljagd und dann kommen verschiedene Personen ins Spiel. Es gibt eine Reihe Verdächtige. Die Haushälterin, die Anfang 40 ist, eine attraktive Dame mit roten Haaren, die widerspricht auch dauernd dem Inspektor, der ständig mit ihr zu tun hat. Die beiden geraten sich permanent in die Wolle. Und das macht das Ganze auch unterhaltsam. Es ist eine tolle Beschreibung von Figuren. Es spielt ja so in den frühen 30er Jahren. Und es ist immer wieder voller Überraschungen. Naja, und am Schluss klärt sich natürlich alles auf. Und es ist der erste Band wohl einer angedachten Reihe, dass diese clevere Haushälterin wohl häufiger Morde lösen wird, weil ihre Autorin, mit der sie eng befreundet ist, sagt, nichts für mich. Die Realität mag ich nicht. Ich bin nur eine Schriftstellerin, die fiktive Kriminalgeschichten erzählt. Aber niemals würde ich bei einem realen Krimi, das ist natürlich auch kein realer Krimi, ist ja auch alles Fiktion, würde ich mitmachen. Und das macht den Roman immer so doppelbödig, ironisch, immer etwas humorvoll.
urteilt unsere Expertin für Literatur Margarete von Schwarzkopf. Die Drei-Tage-Mordgesellschaft ist ein unterhaltsamer Krimi, geschrieben von der amerikanischen Autorin Colleen Cambridge, übersetzt von Angela Kohnen, erschienen bei Lübbe. Und gleich reisen wir von Großbritannien schwuppsdiwupps nach 2 Minuten 47, das schafft sonst auch keiner, nach Japan. Bis gleich, Margarete.
Danke.
Im Moment, glaube ich, sind viele, vor allen Dingen deutsche Fußballfans, auf Japan nicht so gut zu sprechen. Das hat aber nun gar nichts damit zu tun, dass es tolle Romane gibt, die unter anderem in einer kleinen japanischen Buchhandlung spielen. Und da passieren durchaus wundersame Dinge. Das ist der Stoff, aus dem der Roman Die Katze, die von Büchern träumte, ist von Suzuki Natsukawa. Und Margarete von Schwarzkopf hat gerne mitgeträumt. Warum, Margarete?
Es ist ein Wohlfühlroman. Das braucht man in diesen Zeiten, auch für alle, die vielleicht, die wirklich gestern Abend tief enttäuscht waren. Aber es ist ein Roman, der eine zauberhafte Geschichte erzählt, passt ja auch gut zur Vorweihnachtszeit. Und es ist eine große Liebeserklärung an Bücher. Und ja, es spielt tatsächlich in einem kleinen Buchladen in Japan. Und der kleine oder junge Rintaro, er ist 16, 17 Jahre alt, verliert das Liebste in seinem Leben. Das ist sein Großvater, der diesen Buchladen viele Jahre geführt hat. Da sind auch viele Bücher, die nie gekauft worden sind, die halt vergessen sind. Der Großvater hinterlässt ihm das alles, stirbt aber und der Junge bricht total zusammen. Für ihn geht die Welt unter. Der Großvater ist nicht mehr da. Und da geschieht dann etwas Wundersames.
Denn eine Katze kommt zu Besuch. Wie verändert die Rintaro Welt?
Ja, die Katze kann sprechen. Das ist ein bisschen wie im Märchen vom gestiefelten Kater. Also es taucht eine Katze auf, die ist etwas grobschlächtig, etwas barsch und sagt zu dem Jungen, jetzt hör mal hier auf so rum zu trauern, du musst mir helfen, wir müssen Bücher befreien, die gefangen sind. Und Rintaro sagt, ja, was soll das denn hier bei uns im Laden? Die Bücher sind doch alle frei und können atmen sozusagen. Nein, sagt die Katze, ich führe dich jetzt dahin, wo Bücher gefangen sind. Und dann geht sie mit ihm einen langen Gang entlang, wirklich wie so in einem Fantasy-Roman. Sie kommen durch ein Tor, sie kommen in einen Riesenraum, da sind die Bücher tatsächlich gefangen. Sie sind alle in großen Glasschränken. Da ist ein Schloss an jedem Schrank, da gibt es keinen Schlüssel zu. Der Herr über diese gefangenen Bücher ist ein, ja, ich muss lachen, ein Buchkritiker, der eben diese Bücher alle mal gelesen oder nicht gelesen hat und eingesperrt hat. Und die gammeln da vor sich hin und haben keine Luft zum Atmen mehr. Und die Katze möchte gern, dass Rintaro diese Bücher rettet, sie befreit, sie die Schränke öffnet und den Büchern Freiheit gibt. Und das beginnt schon alles mit einem wundersamen Dialog mit diesem sehr uneinsichtigen Literaturkritiker, der überhaupt nicht der Meinung ist, dass man Büchern Freiheit geben muss. Man hat sie gelesen, dann werden sie weggesperrt und ist gut.
Warum hat dich dieser Roman so begeistert und auch berührt?
Erstens ist es eine wunderbare Liebeserklärung an Bücher, auch an Bücher, die vergessen sind, an unbekannte Bücher, einfach an das Thema Lesen. Bücher, eine magische Welt. Der Autor, der eigentlich Arzt ist, sagt selber, mein Leben sind Bücher. Und außerdem ist es eine Geschichte von Trost und Freude, denn dieser Junge trauert ja um seinen Großvater, hat eine gute Schulfreundin Sayo, die versucht, ihn rauszuholen aus dieser tiefen Trauer. Es gelingt ihr lange nicht und dann auf einmal passiert eben dadurch, dass der Junge Bücher befreien muss, eine sprechende Katze zu einer neuen, ja, sein Kater, also einen neuen Freund gefunden hat, beginnt sich seine Welt zu verändern. Er schöpft wieder Hoffnung, er wird wieder glücklich, er kann lächeln. Und er ist ein sehr, sehr schüchterner Junge. Und all das löst sich allmählich auf. Und am Ende, ich kann ja schon kurz sagen, es ist eine Art Happy End. Und das ist wunderbar tröstlich in unserer Welt, wo ja wenig tröstlich zurzeit ist. Es ist ein magisches Märchen, ein modernes Märchen. Und es hat mich sehr gerührt, weil auch diese Katze sehr liebenswert ist und dieser Junge eben erwacht aus seiner tiefen Trauer und dann das Erbe seines Großvaters antritt. Die beiden haben immer zusammen Bücher gelesen, Bücher sortiert und er kann nun endlich frei wieder atmen wie die befreiten Bücher und kann das Erbe des Großvaters freien Herzens und freiwillig antreten und geht auch wieder zurück in die Schule, um, wie sein Großvater immer gesagt hat, du musst auch mal was lernen, lieber Junge.
Sagt Margarete von Schwarzkopf, unsere Literaturkritikerin, die mit Sicherheit keine Bücher irgendwo hinter Glas abgeschlossen rumstehen hat, oder?
Oh nein, ich bin alle bei mir frei und kommen und gehen, wie sie wollen.
Sehr gut. Die Katze, die von Büchern träumte, ist ein märchenhafter Roman. Suzuki Natsukawa hat ihn geschrieben. Sabine Mangold ist die Übersetzerin und erschienen ist das Ganze bei C. Bertelsmann. Ich danke dir recht herzlich und ein schönes Wochenende, Margarete.
Ja, schönen zweiten Advent wünsche ich allen. Auf Wiederhören.
Tschüss.